Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast. Wilde Zeiten, das Wetter spielt verrückt in Deutschland. Wir hoffen alle, Ihnen geht es gut. Sie sitzen im Warmen. Ich begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld, von dem ich weiß, er sitzt im Warmen. Strahlungswärme, da sitzt er nämlich drunter, nehme ich an. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Hallo, viele Grüße aus dem verschneiten Freiberg.
Wie ist es aktuell temperaturtechnisch bei Ihnen? Sie haben es im Griff, nehme ich an.
Also nachts ungefähr 10 Grad minus, aber gestern war blauer Himmel, Sonnenschein. Da kamen 65 Grad vom Dach von meiner Solarthermieanlage, was den großen Speicher gefüllt hat, sodass ich einen ganzen Tag überhaupt nicht aktiv heizen musste.
Habe ich mir schon gedacht, dass es für Sie im Grunde egal ist, was das Wetter draußen macht. Es gibt immer eine gute Lösung, ne? So muss es sein. Herr Professor Leukefeld, wir haben heute das Thema die 3%-Falle. Was dahinter steckt, erfahren wir jetzt in den nächsten Minuten. Ich würde gerne mit Ihnen über erneuerbare Energien sprechen. Da sind wir ja irgendwie so ein bisschen Weltmeister, liest man zumindest, hat man immer wieder gehört. Stimmt das? Ist das was Gutes? Können wir uns darüber freuen? Müssen wir einen Song drüber schreiben?
Also es gibt so die öffentliche Wahrnehmung aus der Presse, noch ein Windpark und noch eine Solaranlage eröffnet und voller Kurs auf erneuerbare Energien. Und erweckt eigentlich den Eindruck, dass wir Weltmeister sind bei den erneuerbaren Energien. Wenn man sich aber die Zahlen, Daten und Fakten anguckt, sind wir leider weit abgeschlagen. Also wir liegen beim Anteil erneuerbarer Energien sogar noch unter dem EU-Durchschnitt.
Ja, aber wie kommt das denn? Wie kommt denn diese Diskrepanz, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung, und auch ich habe das jetzt gedacht, ne, dass wir da ganz weit vorne dabei sind, jetzt sagen Sie, nee, so ist es gar nicht.
Na, man muss sich dann die Zahlen wieder ein bisschen angucken und als erstes mal den Energieverbrauch von Deutschland erklären. Also wir haben ungefähr etwa 25% unseres Energieverbrauchs ist Strom, etwa 25% Mobilität und etwa 50% ist Wärme. Und was man jetzt gemacht hat, ist, dass man die erneuerbaren Energien in einem Segment sehr stark ausgebaut hat, also im Strombereich, also mit im kleinsten Verbrauchssegment und dort so 50-60% abgedeckt hat. Wenn man sich die genauen Zahlen anschaut, so waren wir 2024 beim Strom bei 54% Anteil erneuerbarer Energie, bei der Mobilität bei der Wärme bei 18%, Entschuldigung, und bei der Mobilität bei 7%. Das waren so die aufgeteilten Größen. Und die vorläufigen Daten für dieses Jahr sehen eigentlich nicht viel besser aus. Das heißt, Strom ist von 54% auf 55% hochgegangen. Der Anteil Wärme ist stagniert, 18%. Und im Bereich der Mobilität ist man sogar zurückgegangen auf 5% Anteil erneuerbarer Energie. Das heißt, die Vorhersagen fürs letzte Jahr sind nicht optimistisch. Wir sind eigentlich auf der Stelle getreten. Und wenn man jetzt den Anteil erneuerbarer Energie eben mal aufs Ganze herunterbricht, und das ist ja nur sinnvoll, also man kann sich die Segmente anschauen, klar, aber am Ende hat Deutschland einen Gesamtendenergieverbrauch und dort lagen wir 2024 bei 22,4%. Zum Vergleich dazu 2020 ungefähr bei 19,1%, also auch schon keine große Erhöhung. Und die neuesten Zahlen für 2025, die natürlich noch vorläufig sind, weil da viel hin und her gerechnet wird, die liegen zwischen Angaben von 20,6 bis 22,4. Also wir haben den Anteil nicht erhöht von 24 zu 25. Höchstwahrscheinlich ist es sogar ein kleines Stück rückwärts gegangen. Und die, bleiben wir mal bei den 22,4%, die sind natürlich sehr schlecht, weil der EU-Durchschnitt in der ganzen EU liegt bei 25%. Also wir sind bei Anteil erneuerbarer Energie in Europa sozusagen total abgehangen, unterhalb des EU-Durchschnitts. Und ich habe so ein paar Länder mal mir rausgesucht, also klanghafte Namen, die vor uns liegen beim Anteil erneuerbarer Energie. Ich meine Schweden, Dänemark, solche Länder, die sehr viel Wasserkraft haben und so sowieso. Aber selbst Bulgarien, Spanien, Griechenland, Rumänien, also es sind auch Länder, die bei Anteil erneuerbarer Energien auf den gesamten Energieverbrauch vor uns liegen. Und das ist eigentlich erschreckend, dass der Anteil erneuerbarer Energie sich in den letzten 5 Jahren also um 3% erhöht hat. Das ist für so ein Land wie Deutschland, was ja wirklich viel Gas gibt im Bereich Industrie, erneuerbare Energien, CO2-Reduzierung, eigentlich eine wirtschaftliche Bankrotterklärung.
Ist denn diese Werbungsmaschine, Marketingmaschine auch in den anderen Ländern so? Also Sie haben gerade Bulgarien, Rumänien, Spanien erwähnt. Wird da auch so viel über erneuerbare Energien gesprochen wie hier jetzt bei uns? Ich meine, da ist es ja dann fast sogar noch sinnvoller, wenn das einen größeren Anteil hat. Wohl wissen, dass Sie natürlich jetzt nicht gebürtiger Bulgar, Rumäne oder Spanier sind, aber haben Sie da mal die eine oder andere Info?
Also dort wird überhaupt nicht so viel darüber gesprochen. Dort wird es, sagen wir mal, in ein normales, im gesamtwirtschaftliches Denken eingebettet. Bei uns ist ja die Energiewende sehr ideologisch getrieben. Das ist in den anderen Ländern weniger. Natürlich haben die auch andere Voraussetzungen, was Industrieverbräuche betrifft, was die Geografie betrifft, Wassernutzung und so weiter. Also man kann die Länder ja auch nicht vergleichen. Und trotzdem liegen sie eben weiter vorn. Man geht das weniger ideologisch an und unterm Strich sieht man, dass die wesentlich günstigere Energiepreise haben. Ne? Also trotz, dass wir sehr viel machen in der Energiewende, wenig vorankommen, sind ja bei uns die Preise mit am höchsten. Ich habe mir gerade die Strompreise mal angeschaut letztes Jahr für Haushalte. Da sind wir in ganz Europa absoluter Spitzenreiter. Ne? Das zeigt ja, das ist ja ein Spiegelbild, dass das Ergebnis eigentlich schlecht ist von der Arbeit, die wir im Moment in der Energiewende auch leisten. Und ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. Man sieht es sehr deutlich, in den letzten 5 Jahren hat man in Deutschland etwa 72 Gigawatt Leistung an Sonne und Wind zugebaut. Also das ist enorm, ne? Muss man wirklich sehen. Man sieht es ja auch, man fährt an den Autobahnen lang, sieht überall Windkraftanlagen, Solaranlagen. Es geht also wirklich voran und das hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Man hat sehr, sehr viel investiert, 72 Gigawatt Leistung. Und wenn man sich dann aber den Anteil erneuerbarer Energien anschaut, und ich meine 72 Gigawatt Leistung, das sind ungefähr 50 ehemalige Atomkraftwerke in Deutschland, die man ja abgeschalten hat. Die hatten so zwischen 1 und 1,5 Gigawatt Leistung, ein Kernkraftwerk. Nur, dass das eben 24 Stunden durchgelaufen ist, 365 Tage im Jahr. Und Wind und Sonne eben mal da ist und mal nicht da ist. Das ist ja das große Problem und der Unterschied. Und die 72 Gigawatt in 5 Jahren, die man zugebaut hat, haben lediglich dazu geführt, dass der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Endenergieverbrauch Deutschlands um 3% gestiegen ist. Und das ist eigentlich wirklich erschütternd. Die Bilanz zeigt wirklich, dass einfacher Zubau, massenhafter Zubau an Sonne und Wind überhaupt nichts bringt, sondern dass man die Rahmenbedingungen dafür schaffen muss, nämlich Netzausbau, Energiespeicher, intelligente Stromsysteme, die verschiedene Preise eben auch bringen beim Kunden, wenn es zu viel ist, dass man einen guten Preis kriegt, wenn zu wenig im Netz ist, eben einen schlechten Preis, dass das wirklich mit diesen Smart Meter massenhaft ausgerollt wird. Und diese Rahmenbedingungen, dort scheitert es ja komplett. Also dort hängt es draußen. Und das hat wahrscheinlich viel auch mit den Politikern zu tun, die natürlich gerne in der Zeitung stehen, wieder ein Windpark eröffnet, wieder ein Solarpark eröffnet. Der Zubau ist gigantisch im erneuerbaren Strom, obwohl wir gesehen haben, von 2024 zu 2025 nur 1% mehr Anteil in dem kleinen Stromsegment erreicht. Also diese Pressemeldungen sind natürlich viel, viel besser für Wählerstimmen, als sich mit Netzausbau zu beschäftigen, wo sie ja sofort irgendwie 400 Bürgerinitiativen gegen sich haben, wo gigantische Investitionen zu stemmen sind, wo sie mit unglaublicher deutscher und europäischer Regulatorik im Energiewirtschaftsbereich zu tun haben. Da kriegen sie überhaupt keine positive Pressemeldung zustande und haben eigentlich nur Ärger und ihnen fehlt auch noch das Geld. Das heißt, man hat den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, um politisch gut dazustehen. Und diese Zahl, 22,4% Anteil erneuerbarer Energie am gesamten Energieverbrauch Deutschlands, die hören Sie in der Presse nie. Sie hören immer nur herauspicken eines kleinen Segmentes, das kleinste Segment, der Stromkuchen und dort eben 50-60%. Das ist sozusagen mantraartig die letzten 10 Jahre kommuniziert worden. Und das bringt natürlich am Ende ein verzerrtes Bild, auch für die Menschen, auch für die, die investieren, weil die sich sagen, ja, das ist gut, einfach jetzt zubauen, noch eine Windanlage, noch eine Solaranlage massenhaft zubauen. Um andere Sachen müssen wir uns eigentlich nicht groß kümmern. Und das führt natürlich am Ende zu gigantischen Energiepreisen, weil sie dafür ja Backup-Systeme wieder hinstellen müssen, die dann einspringen, wenn Sonne und Wind eben nicht können. Also die üblichen Dinge, die ja auch bekannt sind.
22,4% kommen über erneuerbare Energien. Atomkraftwerke sind ausgeschaltet. Wo kommen, jetzt mal Einsteigerfrage, wo kommen die anderen, wie viel sind es dann, 78% her?
Naja, das kommt zum Teil aus Gaskraftwerken, als Regelkraftwerk, das kommt aus Kohlekraftwerken, das kommt aus Stromimport. Wir sind ja eigentlich pünktlich mit der Abschaltung der Atomkraftwerke von einem Stromexportland zu einem Stromimportland gekommen. Das heißt, der Rest, der da noch kommt, kommt eben aus französischer Kernkraft, aus polnischen Kohlekraftwerken und aus norwegischen Wasserkraftwerken. Na, also das ist ja das Problem. Wir haben bei uns die Atomkraft abgeschalten und importieren Atomkraft aus Frankreich.
Die irgendwie 2 Kilometer hinter der Grenze stehen wahrscheinlich, ne?
Ganz genau. Also das ist ja diese ideologische Prägung des Herangehens und das muss sich eigentlich jetzt dringendst ändern.
Es ist irgendwie, auch, habe ich das Gefühl, jetzt nicht nur im Bereich Energie, dass Deutschland jahrelang exportiert hat und jetzt importiert, was bei manchen Dingen gut ist, aber bei manchen auch irgendwie sehr gefährlich ist und irgendwie eine Abhängigkeit aufführt. Jetzt sind wir in einer sehr, sagen wir mal, wankelmütigen Zeit abhängig von Ländern, die uns Energie liefern. Halten Sie das für gefährlich?
Naja, das ist praktisch eine Erhöhung der Abhängigkeit, eine Absenkung der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit. Und man wird weniger selbstbestimmt. Ja? Das heißt, die anderen Länder, wenn wir Mangelerscheinungen haben und wir kaufen massiv Strom zu, geht ja in den anderen Ländern auch der Strompreis nach oben durch die Nachfragesteigerung. Und es gibt schon erste Länder, die signalisiert haben, sie sind nicht mehr bereit, zukünftig dieses Defizit in Deutschland auszugleichen, weil dadurch eben im heimischen Markt auch der Strompreis nach oben geht. Also das sind ja auch noch so Dinge. Und wenn jetzt in Frankreich Atomkraftwerke ausfallen sollten wegen heißer Sommer, weil die dann nicht mehr gekühlt werden können und so, die hatten ja große Ausfallquoten, dann gehen wir im Prinzip auf Battletour in Europa, um Strom woanders herzubekommen. Und der Durchschnitt in Europa liegt ja bei 25% Anteil erneuerbarer Energie. Das heißt, der ist dann auch nicht viel sauberer, den wir importieren, den Strom, als wenn wir vorher selber unseren Strommix weiter betrieben hätten, in dem Sinne. Und die Frage der Sicherheit der Stromnetze, dort ist eigentlich die Aussage ganz klar, unser Stromnetz war noch nie so unsicher wie heute. Das kann man an diesen Redispatch-Maßnahmen abzählen und sich anschauen. Also eine Redispatch-Maßnahme ist also ein Eingriff ins Stromnetz, wo man Kraftwerke abschaltet, andere hochfährt, Regelkraftwerke, ne? Also Wind offshore in der Nordsee drosselt und in Bayern Gaskraftwerke anschaltet, weil dort gerade Mangel ist und wir nicht die Netze haben unterwegs, die das ableiten könnten. Und das muss sehr, sehr genau gemacht werden, um eben Stromausfälle zu vermeiden. Man könnte auch sagen, diese Netzeingriffe, diese Redispatch-Maßnahmen sind Notfalleingriffe. Weil wenn die nicht stattfinden würden, könnte es zum Stromausfall kommen. Und mal zum Vergleich, vor 20, 25 Jahren reden wir noch von 3 bis 6 Notfalleingriffen pro Jahr in Deutschland. Wir hatten 2024 rund 17.000 Notfalleingriffe pro Jahr. Und im Jahr 2025 waren das sogar rund 19.000 Eingriffe pro Jahr. Das heißt, das ist eine Anzahl, da sprechen wir von ungefähr 50, 60 Eingriffen pro Tag. Das ist also unvorstellbar. Das heißt, diese Notfalleingriffe gehen rasant nach oben, weil natürlich auch in den letzten 6, 7 Monaten 800.000 neue Einspeiseanlagen ans Netz gegangen sind. Also es ist unglaublich. Wo jeder dann sozusagen wetterabhängig einspeist. Und wenn eben keine Sonne da ist und kein Wind, dann speisen die gar nichts ein. Und dann muss der Bedarf trotzdem über andere Kraftwerke oder Stromimporte gesichert werden. Das heißt, der Traffic im Stromnetz hat massiv zugenommen. Und wir hinken beim Ausbau der Netze, beim intelligenter machen und bei den Speichern massiv hinterher. Das heißt, das läuft auf einen sehr kritischen Zustand hin, wenn wir jetzt nicht die richtigen Entscheidungen treffen.
Richtige Entscheidung ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat gesagt, um unsere aktuelle Energiewendepolitik stemmen zu können oder umsetzen zu können, brauchen wir eine Summe von, ich habe ein paar Mal nachgeguckt, ob ich mich in der Null vertan habe, aber es ist so, 4,8 bis 5,4 Billionen Euro bis 2045. Die, selbst wenn wir zwei zusammenlegen, Herr Professor Leugefeld, wird das eng. Das ist ja eine richtig, richtig große Summe. Wie soll das denn klappen? Also wie soll die deutsche Volkswirtschaft das stemmen können?
Naja, was mich eben wirklich sehr wundert, es gibt ja mehrere Anfragen an die Bundesregierung, was die Energiewende bis jetzt gekostet hat, insgesamt, ne? Wärme, Strom, Mobilität. Die Aussage kommt, man wisse es nicht, man hat kein Monitoring gemacht. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie und ich, wir sind beide Unternehmer. Wir würden nicht monatlich in unsere BWA gucken, also betriebswirtschaftliche Auswertungen, die Kennzahlen angucken, Steuern, ne, damit wirklich alles im Balance ist und am Ende auch ein Nutzen entsteht, ein Gewinn. Die Bundesregierung weiß nicht, was die Energiewende bis jetzt gekostet hat, da war ich sehr erschrocken. Aber jetzt kommen die ersten Studien eben von der Industrie- und Handelskammer, 5 Billionen auf den Tisch. Und wenn wir mal an erste Kostenschätzungen denken, Berliner Flughafen, Stuttgart 21, ist relativ klar, es wird nicht bei den 5 Billionen bleiben. Und jetzt haben wir ja die Ziele, bis 2045 wollen wir klimaneutral sein. Und da ist ja die Energiewende nur ein Baustein von mehreren. Wir müssten dann noch die Landwirtschaft klimaneutral machen. Wir müssten das Militär klimaneutral machen, das Bauen von Häusern klimaneutral machen. Also, und da gibt es noch viel mehr Baustellen, wo man so von den Schätzungen her durchaus hochgeht in einen Bereich zwischen 10 und 20 Billionen Euro, was uns das kosten wird, bis 2045 klimaneutral zu werden, im besten Fall. So, und da ist eigentlich klar, das ist nicht zu leisten. Wir haben eigentlich kein Geld mehr. Wir haben schon gigantische Kredite aufgenommen, uns neu verschuldet. Es ist finanziell nicht leistbar. Und man weiß ja auch aus dem Pareto-Prinzip, abnehmender Grenznutzen, was auch immer, auf 100% Lösungen zu gehen, ist eigentlich ein wirtschaftlicher Selbstmord. Ne? Also man kann erstmal auf 50, 60, 70, 80, 80 wäre schon, also irre, die CO2-Ausstöße um 80% zu mindern. Das wäre schon ein extrem ambitioniertes Ziel, weil höchstwahrscheinlich, wenn man diesem Pareto-Prinzip folgt, sind die letzten 20% CO2-Minderung genauso teuer wie die ersten 80. Ne? Und das wundert mich eben, dass man sieht, wie unrealistisch das ist. Ist ja bei Anteil erneuerbarer Energie genauso. Wir sind seit 5 Jahren, dümpeln wir irgendwo um die 20% herum. Und man will jetzt in kürzester Zeit auf 100% erneuerbare Energien gehen. Das geht gar nicht. Also das wäre nicht nur so ein exponentieller Anstieg nach oben, sondern das ist dann irgendwann, wenn wir so weitermachen, eine senkrechte Gerade nach oben, die gestemmt werden müsste. Und das ist völlig unrealistisch. Und mich wundert, dass man trotzdem einfach gebetsmühlenartig an diesen Zielen festhält, ohne die richtigen Maßnahmen dafür einzuleiten. Und das ist ein großer Widerspruch. Und das wird scheitern, bin ich mir sicher. Es scheitert vor allen Dingen natürlich in einer Richtung. Diese Kosten, die verlagern sich ja dann irgendwann auch auf den Bürger in irgendeiner Art und Weise. Und es gab ja Ende letzten Jahres einen spannenden Spiegelartikel, wo praktisch geschrieben wurde, dass 4,5 Millionen Menschen in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, ihre Energierechnungen zu bezahlen oder größte Schwierigkeiten haben. Also man kennt ja die Energiearmut als Wort schon. Und jetzt ist die Frage, ab irgendeiner Menge X, 5, 6, 7 Millionen, die ihre Rechnungen kaum noch bezahlen können, wird das kippen in der Bevölkerung. Also dass die Zustimmungswerte, die im Moment, denke ich, noch recht groß sind, für die Energiewende dann verschwinden werden, weil die Menschen sagen können, wenn wir in die Armut gehen und das alles nicht mehr bezahlen können, das ist dann für uns Maslow'sche Bedürfnispyramide, erstmal das Allerwichtigste und wir stellen die Umwelt lieber wieder hinten an. Und die Gefahr ist groß. Und deswegen müssen jetzt Dinge getan werden, damit die Preise runtergehen für die Menschen, für die Wirtschaft vor allen Dingen, weil die Wirtschaft wandert ab, unter anderem wegen hohen Energiepreisen, damit wir hier einen Wechsel haben in diesem negativen Zyklus, der gerade läuft.
Mhm. Bin ich auch sehr gespannt, wie die Akzeptanz in der Bevölkerung aussehen wird. Weil ich finde, um es mal so ein kleines Alltagsbeispiel zu wählen, ich finde, das ist so ein bisschen wie mit einem Ei, ne? Also Eier, die ich im Supermarkt kaufen kann. Das Produkt ist ja immer gleich, ne? Strom, den ich aus der Steckdose ziehe, ist immer gleich. Als Konsument entscheide ich nur darüber, wie schlecht wird das Huhn behandelt, das Ei gelegt hat. Ne? Und im Supermarkt kriege ich halt die, die ganz, ganz schlecht behandelt wurden, und ich kriege die, die extrem gut behandelt wurden. Und ich will nicht wissen, wie das Verhältnis ist, welche da gekauft werden, weil letzten Endes denkt jeder oder viele auch aus der Not heraus erstmal an die eigene Nase, ne? Und sagen, ob das jetzt hier ganz grüner Strom ist oder nicht, ist mir erstmal egal. Ich muss hier über die Runden kommen.
Also das wäre vielleicht in einer Wohlstandsgesellschaft einfacher, wenn die Menschen alle eine hohe Kaufkraft haben. Und das ist ja gerade das, was passiert mit dieser beginnenden Deindustrialisierung, dass der Wohlstand stark zurückgefahren wird, dass die Kaufkraft extrem sinkt. Also alle, die ich kenne, jammern, dass die Versicherungen angestiegen sind, die Energiepreise. Also ganz, ganz viele Positionen im Leben jedes Menschen, Spritpreise, sind alle nach oben gegangen und werden nächstes Jahr, wenn die CO2-Besteuerung nochmal richtig greift, das ist ja noch gar nicht so richtig ausgerollt jetzt, dann gehen die Preise nochmal massiv nach oben. Das heißt, mit diesem Kaufkraftverlust sind die Menschen gar nicht mehr in der Lage, in Umwelttechnologien massiv zu investieren. Ne? In ihr Haus eine neue Wärmepumpe, 40.000 Euro und so weiter. Und man hat ja auch gesehen, wenn dann solche extremen Wettersituationen kommen, was auch mit manchen neuen Technologien jetzt so passiert ist, ne? Mit den Wärmepumpen. Also es ist echt schwierig. Und hier hilft nur ein Realitätscheck. Das hat ja eigentlich die Bundesregierung versprochen. Ein Realitätscheck. Und dann müsste man eigentlich erstmal sagen, wir stoppen das Ganze und setzen neu auf. Und überlegen, was strategisch gesehen jetzt in der richtigen Reihenfolge die richtigen Schritte wären, um dann wirklich wieder im Anteil erneuerbarer Energien nach oben zu kommen. Denn ich denke, wenn der massiv ansteigen würde, würden auch die Preise runtergehen. Das ist ja ein betriebswirtschaftlicher Zusammenhang.
Absolut, absolut. Würden Sie denn sagen, Sie haben gerade eben von den Windkrafträdern gesprochen, würden Sie denn sagen, dass das sinnvoll ist, die weiter auszubauen? Oder gibt es da, ich habe da irgendwie in einem Artikel mal gelesen, dass die sich gegenseitig Wind wegnehmen können? Ich werfe die Frage mal zum Experten rüber. Ist das etwas, was problematisch ist?
Naja, man hat jetzt festgestellt, da geht es speziell um die Offshore-Anlagen, dass die Erträge signifikant zurückgegangen sind, obwohl mehr zugebaut wurde. Und das ist eben, wenn man sich um Physik und Mathematik wenig kümmert, ist doch klar. Also wenn Sie auf dem Meer diese Strömungen sich angucken und setzen dort Windparks hinter Windparks, dann nimmt natürlich der Windpark davor dem dahinter Wind weg. Also das ist eigentlich auch keine neue Erkenntnis. Gerade auf dem Meer ist das ja besonders spürbar. Wenn man die einzeln verteilt im flachen Land, ist das gar nicht so ein Effekt, der dort messbar ist. Aber bei den Offshore-Anlagen ist tatsächlich der Jahresertrag zurückgegangen. Und insgesamt ist also bei der Windenergie die Leistung nicht nach oben gegangen, sondern eher zurückgegangen unterm Strich. Das ist dann wieder durch die Photovoltaik aufgefangen worden, weil die ist massiv zugebaut worden und die Erträge sind tatsächlich gestiegen. Und man sieht es ja unterm Strich, der Anteil ist um 1% nach oben gegangen in dem Segment Strom, also in dem kleinen Segment Strom. Ne? Wir hatten ja gesagt, 2024 54%, dieses Jahr, ne, voraussichtlich ist das die Zahl, die kann sich auch noch ein bisschen ändern, aber man geht von 55% aus. Also da ist nicht viel passiert unterm Strich, obwohl man ganz viel installiert hat. Und das ist ja die eine Seite, dass eine Windkraftanlage in der Offshore-Anlage der anderen auch den Wind wegnimmt. Aber die anderen, ich glaube, die anderen Randbedingungen sind noch viel wirksamer. Also wenn aufgrund des fehlenden Netzausbaus immer mehr Windkraftanlagen abgeregelt werden müssen, weil die Energie eben nicht zum Kunden kommt, von Norden nach Süden, ja, dann kann ich natürlich im Norden noch mehr zubauen. Wenn das Nadelöhr da ist, wo es nicht durchgeht, nämlich das Netz, dann erhöht sich einfach der Anteil erneuerbarer Energien nicht. Ich habe also noch mehr Kosten, habe noch mehr Subventionen zu bringen, werden wir dann auch nochmal drüber sprechen, dass die Stromsubventionen wirklich extrem hoch sind. Und dann kommt man insgesamt eben überhaupt nicht voran.
Was ich so ein bisschen aus den letzten Folgen auch raushöre, ist das Thema Netzausbau. Dass das im Grunde so für Sie ein bisschen die Lösung ist, ne? Die, ja, die ich jetzt mal so niedergeschrieben habe. Warum hört man das nicht? Warum ist auch nicht eine laute Opposition da und sagt, also dass die Regierung sagt, das kehren wir mal unter den Teppich, ne? Das können wir uns nicht leisten, wollen wir nicht und bringt kurzfristig keinen Applaus. Aber warum ist das so gar kein Thema? Oder nehme ich es einfach nur nicht wahr?
Naja, es gibt ja eigentlich nur noch eine Opposition, die AfD, und die kann ja sagen, was sie will, das wird so oder so nicht wahrgenommen. Und die anderen sind sich eigentlich relativ einig und sagen einfach volle Kraft voraus, weiter so. Und ich hatte es ja schon gesagt, politisch kann man eben viel mehr punkten bei Wählerstimmen, wenn sie eben schöne Presseartikel abbilden mit wieder einer neuen eingeweihten Windparkanlage, einer neuen eingeweihten Photovoltaikanlage. Das bringt ja schöne Presseartikel und Wählerstimmen. Netzausbau, ne, Bürgerinitiativen, Fledermäuse, ne, also Verfahren, die sie durchlaufen müssen. Das ist sozusagen A, ein ganz langfristiges Thema, und Politiker denken eben nicht langfristig. Es ist ein Geldthema. Wir haben kein Geld mehr. Also die Einnahmen, wenn viele Kommunen schon pleite sind und viele Firmen immer weniger Gewinne machen und die Insolvenzen auf Rekordniveau sind, bleiben ja dann irgendwann auch die Einnahmen aus. Also das Geld ist dafür nicht da. Politisch kann man sich nicht um neue Wählerstimmen kümmern mit diesen Themen. Also ich sehe da im Moment keinen Spielraum in der Politik, dass sich dort was ändern wird. Ich sehe es nicht. Weil das ist ja nicht nur der Netzausbau, sondern für mich ist immer der Dreiklang. Netzausbau, Energiespeicher und das ganze System eben intelligenter zu machen, also zeitabhängige, variable Tarife, die die Menschen animieren, ihre Lasten in die Zeiten reinzuschieben, wo Sonne und Wind im Überfluss ist. Das geht natürlich nur bei den Haushalten. Die Masse der Industrie, was ja der Großverbraucher ist, haben kontinuierliche 24 Stunden durchlaufende Prozesse. Also ein Hochofen, den kann ich eben nicht mal hochfahren, wenn Sonnenüberschuss ist, und wenn dann eine Dunkelflaute ist, lasse ich den abkühlen. Das funktioniert nicht, ne? Also nur in diesem Dreiklang: Netzausbau, Energiespeicher und ein intelligentes Strompreissystem könnten wir das noch in den Griff kriegen.
Sie haben gesagt, unser Energiesystem ist, man versucht einen Wandel zu vollziehen, der relativ langsam fortschreitet. Ist es denn wenigstens tragfähig? Also trägt es sich finanziell selber, oder machen wir da noch heftig Verlust bei der ganzen Nummer?
Also wenn man sich die Bundeszuschüsse anschaut für den Strompreis, die Schätzungen für 2026, also für dieses Jahr, liegt man in der Voraussage bei Förderung ungefähr von 31 Milliarden Euro. Das sind ungefähr 6% des Bundeshaushaltes, um das mal zu übersetzen. 31 Milliarden Euro. Jetzt muss man sagen, also um das System noch einigermaßen bezahlbar zu halten, werden die Netzdurchleitungsgebühren gestützt, der Industriestrompreis, also all diese Sachen, die Politik jetzt auch versprochen hat. Und man muss natürlich zur Fairness sagen, auch die fossilen Energien werden gefördert. Das liegt ungefähr in der Vorhersage für dieses Jahr bei 15 Milliarden Euro Zuschüssen, indirekt oder direkt, ne? So, das heißt, man ist jetzt schon beim doppelten Betrag bei dem Bundeszuschüssen für den Strompreis im Vergleich zu den Zuschüssen für fossile Energien. Und das ist natürlich jetzt die Frage, je nach politischer Laune und der Partei, die gerade dran ist, wird eben entweder das eine mehr gefördert oder das andere, und dann wird es wieder umgedreht, siehe Heizungsgesetz, es soll jetzt wieder abgeschafft werden und neu aufgesetzt werden. Also da fließen sehr viele Subventionen, und ich denke, auch dort muss man sich mal verabschieden. Ich meine, Sonnenstrom wird in 10 Jahren in Deutschland noch 1 bis 2 Cent kosten pro Kilowattstunde. Das ist tatsächlich, wird das die billigste Energieform, die wir uns vorstellen können. Wenn wir aber die Rahmenbedingungen eben so schlecht setzen, dass dann sehr viele Backup-Kraftwerke noch zusätzlich installiert werden müssen, dass man Anlagen abschaltet und trotzdem Vergütung zahlen muss für entgangenen Gewinn, ne, und so weiter, dann wird natürlich unterm Strich der Preis eben so weit hoch sein. Wir sind ja bei 38 Cent durchschnittlichen Haushaltsstrompreis letzten Jahres. Ich habe mir heute gerade erst die Statistik angeguckt, 38 Cent. Und da sind wir absoluter Spitzenreiter in ganz Europa. Ne? Und das führt eben dann am Ende natürlich zu dieser Energiearmut bei den normalen Bürgern und dazu, dass Industrie abwandert, weil sie mit diesen Preisen, also sie haben natürlich einen niedrigeren Preis, die Industriestrompreise, aber die können dann nicht mehr im internationalen, globalen Wettbewerb, wir sind ja nicht alleine auf der Welt, können die praktisch im Wettbewerb nicht mehr bestehen und wandern eben ab. Ne? Das ist halt das Problem.
Ja, kann man sich vorstellen einfach, ne, dass es Industrie gibt, die halt extrem Bedarf an Energie hat, an Strom hat und sich dann überlegt, bleiben wir hier in Deutschland oder gehen wir halt irgendwie 1000 Kilometer weiter, gehen Osten beispielsweise oder gehen Süden und hab's da einfach wesentlich günstiger und hab da mehr Marge und ja, das kann man fast keinem übel nehmen, ne? Dass man diesen Weg geht. Vor allen Dingen, weil halt so ein bisschen auch der Plan fehlt. Wenn man sagt, man kann das jetzt mal 5 Jahre durchhalten und danach sieht man, oder da gibt es eine klare Lösung, wie wir das hinbekommen. Aber mir fehlt aktuell so ein bisschen diese Hoffnung, dass wir da in 5 Jahren einen Podcast aufnehmen und sich das anders anhört.
Naja, viele hatten ja die Hoffnung, der Herbst der Reformen, ne, ist ja angekündigt, da ist ja ausgefallen sozusagen. Da hatte ich selber auch Hoffnung, dass sich was ändert. Also ist im Moment schwierig, weil spätestens ab Ende des Jahres ist ja die Bundesregierung schon wieder in dem Modus Wahlkampf. Dann wird auch nicht mehr inhaltlich gearbeitet. Ne? Also man hat ja eigentlich immer nur 2 Jahre Zeit, inhaltlich zu arbeiten. Das erste Jahr nach der Wahl müssen alle sich neu finden und Posten verteilen und es müssen Programme geschrieben werden. Dann arbeitet man 2 Jahre und das vierte Jahr ist dann schon wieder voll im Wahlkampfmodus, wo eigentlich nichts mehr geht. Also da sehe ich jetzt keine große Veränderung. Und das Schlimme ist ja auch, dass es der Umwelt auch wenig nützt. Also klar kann man jetzt sagen, wenn wir die Industrie hier runterfahren, geht auch unser CO2-Ausstoß runter. Das stimmt schon. Aber wir kriegen dann solche große andere Probleme, nämlich dass der Wohlstand massiv zurückgefahren werden muss, das Sozialsystem massiv zurückgefahren werden muss, das Rentensystem, das Gesundheitssystem. Also man kann ja praktisch eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, wo ich ein großer Fan davon bin, nur durchhalten, wenn die Wirtschaft richtig floriert und dem Land Gewinne abwirft, ne, an Steuern, Steuergeldern und so. Wenn das nicht passiert, gehen die Firmen weg und wir sehen das ja, die Stahlindustrie, die chemische Industrie, das sind ja große Firmen, die eigentlich alle schon ihre Koffer, also entweder schon weg sind oder ihre Koffer gerade packen. Und das Schlimme daran ist, wenn so eine Stahlindustrie zum Beispiel dann in die USA wandert, wo sie a, weniger Steuern zahlen, viel geringere Energiepreise haben, viel weniger Bürokratie haben, also mehr selbstbestimmt auch im Markt agieren können, dann bauen die ihr Werk dort auf und die Umweltstandards dort sind viel, viel schlechter. Wir wissen ja, dass Trump das alles runtergenommen hat. Und dann produzieren die viel, viel wirtschaftlicher, machen mehr Profit und stoßen mehr CO2 aus. Also wir haben dann gar nichts gekonnt, weil natürlich der Kampf gegen den Klimawandel, das ist ein globales Problem, muss auch global abgestimmt gemacht werden. Und wenn wir das nur hier wegbringen und verbessern unsere Bilanz in Deutschland, und es wird in einem anderen Land aufgebaut und dort wird sogar noch mehr CO2 dann dadurch erzeugt, durch niedrigere Umweltstandards, dann ist eigentlich die Gesamtbilanz auf der Welt Richtung Klimawandel schlechter.
Herr Professor Leuchfeld, wie lösen wir das Thema denn? Gibt es denn, 2045 ist das große Datum, ich meine, da brauchen wir jetzt kein Hellseher sein, das geht nicht, das wird nicht klappen. Und die Frage ist, wer wird das denn mal aussprechen? Wird das die jetzige Regierung sein oder wird das die Regierung sein, die 2043 das Ganze verkünden muss? Wann kommt das denn mal, die Erkenntnis?
Naja, das ist ja dieser Realitätscheck, von dem eigentlich alle reden, aber keiner macht ihn. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also wahrscheinlich haben die Politiker Angst, die das verkünden müssen irgendwann, dass sie dann Wählerstimmen verlieren, also die ganzen grünen Wählerstimmen zum Beispiel, ne? Weil die ja sagen, wir wollen, das ist ja auch verankert in der Verfassung und so weiter, also das kann eingeklagt werden, das Ziel. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist natürlich, wird uns in große Schwierigkeiten bringen. Also ich sehe da keine Partei, keinen Politiker, die sich hinstellt und sagt, wir müssen die Ziele jetzt realistischer machen und sagen, 2045 ist es absolut, also das Maximale, was wir leisten können, ist vielleicht 70%. Das ist jetzt nur eine erfundene Zahl. Ne? Da wird sich niemand hinstellen. Ich glaube, man hat Angst, wieder weitere Wählerstimmen zu verlieren. Obwohl ich eher sagen würde, dass die Wähler das vielleicht sogar honorieren würden und würden sagen, endlich macht einer mal eine ehrliche Aussage. Ne? Und dass er dann sagt, okay, wir vermeiden jetzt erstmal alle weiteren Schritte in der Energiewende, die die Energiepreise noch weiter nach oben treiben. Ne? Und wir gucken uns an, was muss man jetzt unbedingt machen? Und ja gut, Netzausbau kostet viel Geld, dann muss man eben dafür Kredite aufnehmen. Ne? Also ist immer besser als für Kriege Kredite aufzunehmen, weil die bringen unser Land überhaupt nicht voran, sondern eher in Infrastruktur, in Bildung. Das ist aber alles eigentlich bekannt. Ne? Wir brauchen jemanden, der es einfach macht. Also die Frage ist, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln?
Ich habe noch so eine kleine Hoffnung. Ich hoffe, dass Sie mir die nicht nehmen. Und das ist Innovation. Gibt es noch irgendwie die Chance, dass in 10 Jahren irgendein hochgebildeter Heureka ruft und sagt, ich habe die Lösung. Hier ist eine kleine Pille, die nimmt jetzt jeder und erzeugt selber Energie. Ich habe es jetzt überzeichnet, aber Sie wissen, was ich meine. Also gibt es irgendwie die Chance, dass wir noch irgendwas erfinden, was Wind, Wasser, alles?
Also die Chance gibt es immer. Ne? Also die Frage ist, was ist das Ziel? Wenn man ganz schnell auf CO2-Null kommen will, müsste man die Atomkraftwerke wieder anschalten und weitere dazu bauen. Das ist ja eine Strategie, die andere Länder zum Beispiel verfolgen. So, jetzt kann man sagen, ideologisch, ich will das nicht, weil die sind unsicher und da gibt es Restmüll. Aber auch dort greifen ja Innovationen, dort passiert sehr viel. Also ich wäre eher dafür, schon die Atomkraftwerke übergangsweise eben wieder hochzufahren. Das waren die sichersten in ganz Europa, weil die uns genau, das ist eigentlich die Brückentechnologie, die wir brauchen. Ne? Wir können nicht die Atomkraftwerke abreißen und bauen jetzt Gaskraftwerke hin, die einen viel höheren CO2-Ausstoß haben. Also es ist eigentlich absurd, was wir machen. Also ich halte das schon für möglich, dass es noch technologische Sprünge gibt. Ich glaube, beim Wind nimmt die Leistung rasant zu, bei der Photovoltaik nimmt die Leistung rasant zu. Aber wir haben ja schon festgestellt, ich kann viel Leistung hinbauen, aber wenn die dann eben nicht an den Endabnehmer kommt, und zwar 24 Stunden und 365 Tage im Jahr oder zwischengespeichert wird oder was auch immer, dann kann ich noch so viel Leistung zubauen, egal von welcher Technologie. Ne? Außer von einer Technologie, die eben wirklich wetterunabhängig wäre und das wäre wieder nur Atom. Ich denke aber, dass man nicht mehr zur Atomkraft zurückkommen wird, weil das Invest jetzt, das alles wieder zu aktivieren, manche Dinge sind ja einfach auch weggesprengt. Das ist einfach zu groß und es ist, glaube ich, auch politisch irgendwie durch. Ne? Also das Thema ist durch. Und jetzt müsste man eben schauen, wie kriegt man diese Bausteine, Netzausbau, Speicherung und intelligente Stromtarife, wie kriegt man das voran? Und das ist eben politisch völlig unspektakulär, unattraktiv für Politiker selber. Schwierig. Also ich sehe da kurzfristig keine Lösung, außer zu sagen, wir machen einen Realitätscheck, wir passen die Ziele mal an, wir schauen, was ist jetzt strategisch erforderlich. Also ist es sinnvoll, jetzt weiter einfach nur Wind und Sonne zuzubauen, ohne die anderen Bereiche mitzuziehen? Also ich glaube, dieser Realitätscheck erstmal so aufzuwachen und zu sagen, wir haben einfach Ziele, die sind nicht durchsetzbar, ne? Das wäre, glaube ich, so das erste Eingeständnis. Und ich denke sogar, dass die Menschen das honorieren würden. Die würden sagen, endlich mal einer, der nicht von Luftschlössern träumt, sondern der eben sagt, das ist die Realität und jetzt lasst uns mal realistische Konzepte machen.
Es gibt ja irgendwann, wenn man ein Kind ist und heranwächst, zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, gibt es ja irgendwann den Moment, wo man merkt, die Eltern wissen gar nicht alles, sondern sind auch fehlerhaft, ne? Und so ein bisschen fühlt sich das für mich so an, dass ich immer bei mir selbst gedacht habe, das regeln wir schon. So, Deutschland regelt das schon, läuft schon, klappt schon. So, Blackout, Stromausfall, wird alles schon klappen, wird alles schon funktionieren. Und jetzt werde ich so langsam älter und durch viele Gespräche mit Ihnen habe ich auch langsam das Gefühl, na gut, die Eltern, so würde ich mal den Staat jetzt mal bezeichnen, die sind auch fehlbar und die machen auch eine Menge falsch. Und vielleicht muss man sich da auch mal eigene Ideen überlegen. Und das könnte, und das führt uns wieder zum ganz, ganz großen Thema, zu einer gewissen Unabhängigkeit, führt mich dahin zu sagen, mich darauf zu verlassen die nächsten Jahrzehnte, weiß ich nicht. Dann lieber ein bisschen mehr in den Bereich Energieautarkie gehen, um zu sagen, wenn alles klappt, wunderbar, aber wenn nicht, ja, habe ich mehr als eine kleine Powerbank zu Hause.
Naja, das ist ja eigentlich das Thema unseres Podcasts, das selbstbestimmte Leben. Und wir bieten ja dafür auch die Lösung an, dass man sagt, okay, wir können jetzt die große Politik nicht ändern, das Stromnetz wird unsicherer. Ich meine, Berlin hat es ja jetzt gezeigt mit dem Terrorakt, mit dem linken Terrorakt, wie angreifbar wir eigentlich sind. Und das war ja eine leichte Nummer. Also das müssen nicht mal Experten machen. Die Daten, wo Knotenpunkte sind und auch Sackgassen für Stromleitung, die sind öffentlich im Internet für jedermann einsehbar. Also wir sind total in der Resilienz angreifbar. Das ist jetzt durch Berlin, durch den Zwischenfall eigentlich allen inzwischen klar geworden. Und wir bieten ja das Gegenteil an und sagen, wir wollen hochgradig energieautarke Gebäude, die per se schon, wenn man sie baut, notstromfähig sind. Also die, wenn alles ausfällt, noch eine kleine Menge an Energie für die wichtigsten Dinge zur Verfügung stellen kann, nämlich dass sozusagen die Kommunikation läuft, dass ein paar elektronische Geräte laufen, dass man vielleicht mal ganz kurz auch nochmal heizen kann, dass es eben nicht abfriert, das Gebäude. Ne? Also all solche Sachen. Ich glaube, da versuchen wir unseren Beitrag einzubringen in dieser instabileren Welt, also global, wie auch im Energiebereich, dort Häuser zu bauen, die eine hohe Resilienz haben, wo die Mieter abgesichert sind, eben mit Pauschalmiete und Energieflat, wo sie mit Energie sorglos umgehen können, also sagen wir mal Lebensqualität wo geboten wird, wo wir Geld umverlagern, ne, von anderen Marktteilnehmern, Messdienste, Stromversorger, Gasversorger in die Tasche des Vermieters und dadurch viel bessere Mietrenditen erzielen können und die Gesamtmiete für den Mieter trotzdem geringer ist, ne, weil der Vermieter das alles eben viel, viel innovativer vor Ort selbstbestimmter auch machen kann, Energie erzeugen kann eben für 6 Cent. Und dann gibt er die eben seinem Mieter weiter in der Pauschalmiete für einen sehr günstigen Preis und so weiter. Also ich glaube, man kann sehr viel machen an der Basis bei den Bauprojekten, wo wir unterwegs sind. Und deswegen analysiere ich natürlich den großen Markt sehr interessiert, ohne dass ich da selber was verändern kann. Aber wir ziehen Rückschlüsse, wie eben Gebäude der Zukunft geplant und gebaut werden müssen, um für die Zukunft fit zu sein, sicher zu sein, den Menschen wirklich ein lebenswertes Wohnen zu ermöglichen, auch die Kaufkraft zu schonen, ne, also die Preise insgesamt runterzukriegen und trotzdem auch denen, die investieren, noch Renditen bietet, ja, die sie überhaupt motiviert, nochmal neue Häuser zu bauen.
Abschlussfrage. Ich habe gerade eben ja gesagt, es gibt irgendwie niemanden, der so richtig laut dagegen spricht und den Finger in die Wunde legt und sagt, Moment mal, ne, die von mir zitierte Opposition macht es auch nicht, so nehme ich zumindest wahr. Die einzige Person, die ich kenne, sind Sie. Jetzt habe ich auch wenig mit dem Thema zu tun und es wird noch viele, viele weitere geben. Wie reagiert die Politik denn auf Sie? Sie haben ja auch eine gewisse Reichweite und sind auch schreiben Artikel in verschiedenen Zeitschriften. Kriegen Sie da Feedback und sagen die Leute, oh ja, stimmt, oder sagen, ah, auf den hören wir nicht? Wie reagiert die Politik auf jemanden wie Sie?
Also von der großen Politik kriegen wir eigentlich kein Feedback. Wenn es um Beiträge geht, jetzt Fernsehsender, die vor Ort an unseren Projekten drehen, dann sind immer Minister mit dabei. Das ist kein Problem. Bin ich auch tolerant und flexibel. Aber die große Politik reagiert auf uns nicht, weil, gucken Sie mal, wir sind in einem Minisegment. Wir haben in den letzten 5 Jahren 1.500 Wohneinheiten sozusagen so geplant. Das sind in diesen 100 Millionen Wohnungen in Deutschland, das ist überhaupt nicht, oder 100 Millionen ist zu viel gesagt, aber in den vielen Millionen Wohnungen in Deutschland, Entschuldigung, ist es ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, das juckt die in Berlin gar nicht. Da sind wir viel zu wenig von der Skalierung her, ein zu kleines Segment. Aber ansonsten, die lokalen Politiker reagieren sehr positiv, also was Landräte betrifft, Bürgermeister, Bundesland, Minister und Ministerin, die reagieren eigentlich sehr positiv auf unsere Projekte, weil wir eben bezahlbares Wohnen nach vorn bringen, überhaupt neuen Wohnraum schaffen, alten Wohnraum sozusagen fit für die Zukunft machen, CO2-frei machen und so weiter. Also wir machen eigentlich genau das, was die Politik für die Zukunft will, nur wir machen es ganz anders, als es vorgegeben wird und viel, viel wirtschaftlicher. Das ist eigentlich der Unterschied. Wie gesagt, wir machen sehr viel Medienarbeit und haben eine enorme Reichweite, muss ich sagen. Und wir inspirieren eigentlich andere Marktteilnehmer, Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsgesellschaften, private Investoren, Eigentümergemeinschaften. Wir inspirieren die alle, auch mal neue Wege zu gehen, die sozusagen entstehen, wenn man mal nicht nur das macht, was staatlich gefördert wird oder was der Energieberater sagt oder der Heizungsbauer. Ne? Also da haben wir eigentlich viel Zuspruch, muss ich sagen, aber von der großen Politik eigentlich gar nicht.
Tja, Herr Professor Leugefeld, wir haben ein spannendes Thema hinter uns, gerade im Hinblick, Sie haben es angerissen, auch auf den Anschlag in Berlin, akuter denn je, würde ich fast sagen, dieses Thema. Lösungen von ganz oben, schwierig aktuell, was wir machen können, wir alle, ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da erstmal ein Lob an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass Sie das hier tun, dass Sie sich so einen Podcast beispielsweise anhören, zeigt ja, dass Sie da sich versuchen weiterzubilden, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und sich daraus dann eine eigene Meinung irgendwann zu bilden. Das ist schon mal sehr toll, können Sie sich gerade mal selbst auf die Schulter klopfen und dann im Idealfall eine gewisse Unabhängigkeit einfach erarbeiten. Und ich glaube, dass Herr Leugefeld samt Team da gute Impulse, gute Ideen und auch gute Dienstleistungen hat. Und wenn Sie da Fragen, Wünsche, Anmerkungen haben, steht Herr Professor Leugefeld samt Firma gerne zur Verfügung und beantwortet Ihnen Ihre Anfragen und Wünsche. In diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuhören und an Sie, Herr Professor Leugefeld, vielen Dank für die sehr, sehr spannenden Einblicke und die abermals großartige Expertise.
Ein herzliches Glück auf aus Freiberg.
Tschüss.